Wir haben jetzt ein Thema, das eigentlich sehr aktuell ist. Aber irgendwie ist das Thema untergegangen. Viele Leute beschäftigen sich nur noch mit Endzeit im Zusammenhang mit Maßnahmen, Corona-Maßnahmen der Regierung und verpassen, was eigentlich das Wort Gottes über die Endzeit sagt. Es geht uns jetzt um dieses Thema, der große Umbruch im Nahen Osten und der König des Nordens. Wir stellen fest, Syrien und Irak sind am Boden zerstörte Länder in der Hand des Iran, der seinerseits nach der Atombombe greift. Afghanistan, von den Weltmächten aufgegeben. Wir haben den Rückzug der Amerikaner gesehen. Etwas Schockierendes, was geschehen ist. Die Art und Weise, wie die Aufgabe in Afghanistan beendet worden ist. Afghanistan, also von den Weltmächten aufgegeben, ist der Willkürherrschaft der Taliban ausgeliefert worden. Der Libanon, einst die Schweiz des Nahen Ostens, ist in der Hand der Hisbollah. Und die möchte Israel auslöschen. Ich liebe den Libanon so sehr. Und jetzt zu sehen, was aus diesem Land geworden ist, das ist ganz furchtbar. Erdogan in der Türkei sehnt sich nach der einstigen Kalifatsherrschaft seines Landes. Und was ist ein Kalifat? Eine Kalifatsherrschaft, das ist ein islamischer Staat. Er möchte das wieder. Der IS, der islamische Staat, verrichtet weiter sein zerstörerisches Werk in der Suche nach totaler islamischer Herrschaft. Dann sehen wir auch die Hamas und der islamische Dschihad, die Israel zerstören wollen. Und die haben ganz unbemerkt von der Welt und auch von den Medien am 30. September des Jahres 2021 eine Konferenz abgehalten, und zwar mit dem Thema die Zukunft nach der Auslöschung Israels. Sie haben also ganz im Detail behandelt, wie das gehen soll, dann auch mit dem Geld, mit der Währung und alle möglichen Detailfragen, was wird geschehen, wenn Israel vernichtet ist. Und die Welt hat das irgendwie nicht mitgekriegt. Und wir fragen uns, was wird geschehen, wenn sich diese verschiedenen Mächte einmal zusammenschließen werden? Ich war der Iran, der nach der Atombombe greift, hat durch die Revolution 1979 einen islamischen Staat aufgebaut. Und wie gesagt, der IS, der vor einiger Zeit so erfolgreich aussah, hatte auch das Ziel, einen islamischen Staat über den ganzen Nahen Osten und später über die ganze Welt aufrichten zu können. Und der wurde bekämpft von verschiedenen Mächten und da unter anderem auch durch den Iran. Aber eigentlich wollen die ja dasselbe. Der Iran will einen islamischen Staat, und der islamische Staat will einen islamischen Staat, aber Erdogan möchte auch einen islamischen Staat, nur einen, wo die Türkei das Sagen hat, und der Iran einen, wo der Iran das Sagen hat, und der IS einen islamischen Staat, wo der IS das Sagen hat. Aber eigentlich ist ja das auch das Ziel von Hamas im Gazastreifen. alle wollen einen islamischen Staat, nur ist die Frage, wer leitet ihn? Und man muss sich vorstellen, wenn die sich einmal alle zusammenschließen, dann haben wir genau die Erfüllung der biblischen Prophetie über den König des Nordens. Ich habe vor einigen Jahren, als der islamische Staat so sich ausbreitete von Irak, Syrien und Ambitionen hatte, den ganzen Nahen Osten unter seine Gewalt zu bringen, einen Vortrag gehabt über den König des Nordens. Und zwar, weil das damals genau in die Richtung drängte, was die biblische Prophetie über den König des Nordens sagt. Und dann wurde der islamische Staat immer mehr zurückgedrängt. Und jetzt könnte jemand sagen, jetzt ist es vorbei. Nein, überhaupt nicht. Der IS ist nicht vorbei, aber da sind ja andere Anwärter für das gleiche Ziel. Iran, Türkei und eigentlich die ganze orthodoxe Lehre des Islam strebt als Endziel an eine islamische Weltherrschaft. Das ist die Lehre des Koran. Und das müsste eigentlich allen passen, aber untereinander sind sie so zerstritten. Aber wie gesagt, was passiert, wenn die sich einmal alle zusammentun? Dann erfüllt sich die biblische Prophetie über den König des Nordens. Und da stellt sich auch die Frage, welche Rolle spielen dabei Russland und China? Welche Rolle spielen dabei überhaupt die arabischen Nationen, die jetzt mit Israel Frieden geschlossen haben? Darum das Thema, der neue Nahe Osten oder der große Umbruch im Nahen Osten. Wie kommt das? Plötzlich schließt ein arabisches Land, und ich muss sagen, islamisch-arabisches Land mit Israel Frieden. Wie geht denn das? Wie passt das in das Gesamtbild hinein? Und weshalb haben eigentlich diese Länder jetzt wie Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate mit Israel Frieden geschlossen? Setzen sie sich über ihre eigene Religion hinweg? Verleugnen sie, was in der Vergangenheit war? Oder man muss fragen, haben die eine innere Umkehr erlebt? Eine Art Bekehrung? Nun, die Bibel gibt die Antwort. Wir haben gesehen, im Jahr 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Das jüdische Volk kehrte in großer Zahl aus allen 5 Kontinenten zurück ins Land der Väter und es kam so zur Erfüllung von Hesekiel 36. Ich lese Vers 24. Gott spricht dort zu dem jüdischen Volk und sagt: Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das hat begonnen 1882, als die erste große Einwanderungswelle von Juden heim ins Land der Väter stattfand. Dann kam die zweite, dritte Welle und so weiter. 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Das prophetische Wort erfüllt sich vor unseren Augen. Und man kann auch sagen, mit der Erfüllung dieser Prophetie wurden ganz viele weitere Prophezeiungen über Endzeit erfüllt. Ich habe ein Buch geschrieben, leben wir wirklich in der Endzeit, 180 erfüllte Prophezeiungen. Und da führe ich auf, wie sich ab der ersten Einwanderungswelle 1882 bis heute rund 180 Prophezeiungen aus der Bibel, die über Endzeit sprechen, sich vor unseren Augen erfüllt haben. Und dazu gehört natürlich auch die Prophetie in Matthäus 24 und Lukas 21 über Seuchen in der Endzeit. Corona gehört auch da hinein. Aber das ist eine von 180 Prophezeiungen. Und wenn man sich jetzt nur noch auf etwas konzentriert und den Blick für alles andere verliert, dann erleben wir wirklich das, was Gott zu Hiob sagt. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Erkenntnis? Eigentlich der Plan, der Endzeitplan Gottes wird irgendwie zugedeckt, indem die Blicke auf etwas konzentriert werden, um das andere nicht mehr zu sehen. Und so ging bei vielen Gläubigen der Blick für die wahre Endzeitlehre der Bibel verloren. Aber Israel ist nach wie vor der ganz besonders deutliche Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Die Rückkehr von 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern und die Gründung des Staates Israel, das war so klar vorausgesagt. Ich habe Hesekiel 36, 24 gelesen und es gäbe noch viele weitere Stellen, die auch noch über viel weitere Details dieser Rückkehr sprechen. Und wir sehen das vor unseren Augen und können sehen, tatsächlich, wir sind in der Endzeit. Und Endzeit bedeutet nicht, der Weltuntergang kommt bald, sondern Endzeit bedeutet, wir sind am Ende der Zeit, die nach der Bibel als lange Zeitperiode liegen sollte zwischen dem ersten Kommen des Messias, als der leidende Messias, um das Problem der Sünde zu lösen, und dem zweiten Kommen des Messias, Jesus, als König der Welt, um sein Reich hier aufzurichten. Und die Endzeit, das ist die Zeit vor der Aufrichtung dieses Reiches. Und da gehören auch diese Prophezeiungen dazu, dass alle Länder rund um Israel sich gegen Israel richten. Und wir haben gesehen, 1948, 49, unmittelbar nach der Gründung des Staates Israel, da sind etwa 9 Armeen auf Israel losgestürzt. Die arabisch-islamische Welt hat sich gegen Israel gewendet, um Israel dem Erdboden gleichzumachen, um dieses Volk zu vernichten. Aber Israel hatte nach diesem Krieg im Juli 49 überlebt. Und man hat sich gesagt, es hat nicht geklappt. Wir müssen das nochmals machen, unter besseren Voraussetzungen. Und so kam es mit Hilfe der Sowjetunion, die ganz moderne Waffen geliefert hatte, 1967 zum Sechstagekrieg. Auch da sollte Israel ausgelöscht werden. Und nach 6 Tagen hat Israel überlebt. An allen Fronten gegen die Feinde rundherum hat Israel den Sieg behalten. Und schließlich hat man sich gesagt, das war ein Fehler, dass wir damals das angekündigt haben, dass jetzt die Vernichtung Israels käme. Wir müssen das als Überraschungsangriff machen. Und das geschah dann am Yom Kippur 1973. Und dieser Krieg war eine Katastrophe. Aber schließlich hat Israel wieder überlebt. Und 3-mal hat man das so versucht. Alle gegen Israel. Aber jetzt, was erleben wir in der heutigen Zeit? Das Abraham-Abkommen. Hier sehen wir, am 15. September 2020 im Beisein von Präsident Bush von den Vereinigten Staaten, da haben sich die Vertretungen von Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Präsident Netanyahu, Ministerpräsident Netanyahu von Israel zusammengesetzt in Washington und sie haben einen Vertrag des Friedens. Der diplomatischen Beziehungen und der vollständigen Normalisierung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Staat Israel unterzeichnet. Also eine Sensation. Hier sehen wir den Außenminister von den Arabischen Emiraten, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, und dann eben auch die Vertretung von Bahrain durch den Außenminister Abdulatif bin Rashid As-Sayani. Wo liegen die Vereinigten Arabischen Emirate? Da. Auf der saudischen Halbinsel. Auf der saudischen Halbinsel. Also Nachbar von Saudi-Arabien. Hier. Nachbar von Oman. Und hier liegt nicht weit entfernt Jemen. Aber sieht man, auch nicht weit entfernt liegt der Iran, der nach der Atombombe strebt. Und wo liegt Bahrain? Das ist noch kleiner. Sieht man es hier? Ja, eine Insel vorgelagert vor die saudische Halbinsel. Dieses Abkommen war eine Sensation. Aber die Welt hat eigentlich weggeblickt und man wollte diesen Erfolg nicht Präsident Trump eben ehrevoll zuweisen. Hier auf der Karte sieht man die grünen Länder auf allen 5 Kontinenten, die haben das positiv aufgenommen, diesen Friedensvertrag. Und gelb ist eingezeichnet Länder, die waren neutral. Und was interessant ist, Saudi-Arabien, das Land, muss man sagen, das zentrale Land des Islams mit Mekka und Medina, war neutral. Die waren nicht dagegen. Aber sieht man die roten Gebiete, wie zum Beispiel hier die Türkei und der Iran oder auch Jemen, die waren ganz dagegen. Ja, aber interessant hier, Oman war dafür. Hier, Oman auf der saudischen Halbinsel da unten. Also, ganz interessant, was da geschehen ist. Aber eigentlich war ja das nicht etwas vollkommen Neues. Nicht wahr? Nach diesen 3 Kriegen, die zur Vernichtung Israels hätten führen sollen, nochmals, 1948, 49, das muss man auswendig lernen, wenn man es noch nicht weiß, 1967 und 1973, als die 3 Versuche mit ganz modernen Waffen und mit einem totalen Überraschungseffekt nichts gebracht haben, da begann es, dass plötzlich Frieden ein Thema wurde. Das Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten wurde unterzeichnet am 26. März 1979. Hier sieht man Präsident Sadat von Ägypten und Präsident Begin von Israel zusammen mit dem US-Präsidenten Jimmy Carter. Und Sadat hat dafür den Nobelpreis bekommen, übrigens, auch Begin. Das war ein so gewaltiges Ereignis. Ein ehemaliger Todfeind Israels, Ägypten, schließt Frieden mit Israel. Wie geht das? Aber das ging ja alles weiter. Es brauchte zwar ein paar Jahre. Am 13. September 1993, wiederum vor dem Weißen Haus in Washington, da wurde ein Friedensabkommen geschlossen zwischen Israel und der PLO unter Yasser Arafat, einem Erztodfeind Israels. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Hat Yasser Arafat sich bekehrt? Was ist da geschehen? Übrigens, er hat dafür den Nobelpreis, Friedensnobelpreis bekommen. Und Rabin auch. Aber kurz danach hat Yasser Arafat eine Rede gehalten in einer Moschee in Südafrika. Und da hat er erklärt, was er da geschlossen habe, das sei nur eine Hudna gewesen. Was ist eine Hudna? Das geht zurück auf die Geschichte von Muhammad, dem Gründer des Islams. Und zwar hatte er zu einer gewissen Zeit unbedingt Mekka erobern wollen und es ist ihm nicht gelungen. Und da hat er für eine gewisse Zeit mit Mekka Frieden geschlossen. Aber sobald er dann sah, jetzt wären wir in der Lage, militärisch Mekka zu erobern, wurde der Friedensvertrag annulliert und Mekka wurde erobert. Und diesen Frieden mit Mekka, also dieser Stadt, die damals den Islam noch nicht annehmen wollte, dieses Friedensabkommen hat man genannt eine Hudna. Und daraus wurde in der islamischen Lehre abgeleitet, eigentlich muss man den Islam ausbreiten durch den Heiligen Krieg. Aber wenn die Feinde zu stark sind, dann darf man mit ihnen Frieden schließen. Für eine Zeit. Aber wenn man dann sieht, jetzt kann man die Feinde besiegen, dann darf man jeden Friedensvertrag auch wieder annullieren. Man ist nicht gebunden. Und das hatte Yasser Arafat kurz danach in dieser Moschee gesagt. Ich habe die ganze Rede gelesen. Unglaublich. Und die Welt, man hat einfach weggeschaut. Und zum Beispiel gesagt, ja, das muss er so gegenüber den Muslimen, muss er das so sagen, aber der will wirklich Frieden. Aber nicht lange danach, 26. Oktober 1994, sehen wir das Abkommen, das Friedensabkommen zwischen Israel und Jordanien. König Hussein reicht die Hand Ministerpräsident Rabin. Unglaublich. Was ist geschehen? Einer nach dem anderen schließt mit Israel Frieden. Und dabei war es ja so, sie waren völlig vereint davor. Jahrzehntelang kann man sagen, Israel muss weg, Israel muss vernichtet werden. Und es ist ja so, am Ende des Zweiten Weltkrieges, also noch im Jahr 1945, wurde die Arabische Liga gegründet. Und zwar von Irak, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, Jemen und Libanon. Und auch Syrien. Und sie haben das gemacht im Blick auf die arabischen Palästinenser. Eine Liga, die das Ziel hatte, zu verhindern, dass in der Folge des Zweiten Weltkrieges ein Judenstaat entstehen könnte. Das war das Ziel der Liga. Und dann kam es aber am 14. Mai 1948 trotzdem zur Staatsgründung Israels. Und in der weiteren Zeit, nachdem die Liga das nicht verhindern konnte, war ihr Ziel die Vernichtung Israels. Und diese Liga hat sich dann von diesen 7 Gründungsmitgliedern, die ich jetzt namentlich erwähnt habe, erweitert auf insgesamt über 20 Mitgliederstaaten, die sagten, mit Israel keine Verträge, kein Abkommen, kein Frieden. Und wenn wir jetzt aufschlagen, Psalm 83, da finden wir einen prophetischen Psalm auf die Endzeit hin von Asaf, Psalm 83, Vers 1. ein Psalmlied von Asaf. Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht still, o Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Gegen dein Volk entwerfen sie listige Pläne und beraten sich gegen deine Geborgenen. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, damit sie keine Nation mehr seien, damit nicht mehr gedacht werde des Namens Israels. Denn sie haben sich mit einmütigem Herzen beraten. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Also hier wird über die Feinde Israels gesprochen, die sich zusammengetan haben mit einem Bund und ihr Ziel ist die Auslöschung Israels. Nicht wahr? Der Text sagt ganz klar, kommt und lasst uns sie vertilgen, damit sie keine Nation mehr seien. Und das hat man genauso versucht 1948, 1967, 1973. Und der gesamte Nahe Osten und sogar darüber hinaus stand hinter diesem Vernichtungsplan. Und nun, interessant, die Arabische Liga. Was heißt das Wort Liga? Das ist lateinisch und bedeutet Bund. Die Arabische Liga ist der Arabische Bund. Da haben 7 Nationen sich in einem Bund zusammengeschlossen. Das Ziel war die Vernichtung Israels. Und dann hat sich eine Nation nach der anderen angeschlossen, der gesamte Nahe Osten und darüber hinaus gegen Israel. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann wird klar, diese Worte haben sich nie in der Zeit des Alten Testaments einmal erfüllt. Auch nicht in der Zeit vor 1948. Aber ab 1948 hat sich das so konkret erfüllt im Zusammenhang mit diesen 3 Vernichtungskriegen gegen Israel. Und jetzt schauen wir mal, was Asaf weiter schreibt. Er erzählt hier prophetisch, wer sich diesem Bund angeschlossen hat. Vers 7, die Zelte Edoms. Und die Ismailiter, Moab und die Hagariter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistäa samt den Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind den Söhnen Lots zu einem Arm geworden. Selah. Jetzt kommt ein musikalisches Zwischenspiel und die Zuhörer im Tempel, den Tempelchor gehört hatten, die sollten bei diesem Zwischenspiel darüber nachdenken. Die Vernichtung Israels. Durch all diese Namen. Ich sage Namen. Ja, wer ist denn das? Edom, Moab, Ammon. Nun, wir können das ganz genau umsetzen. Ammon ist in der Zeit des Alten Testaments ein Volk, das lebte im heutigen Nordjordanien. Übrigens, der Hauptstadtname Amman kommt noch von Ammon. Und dann wird hier erwähnt Moab. Das war ein Volk, das übrigens wie Ammon von dem Stammvater Lot abstammt. Moab war ein Volk, das siedelte in alttestamentlicher Zeit jenseits des Toten Meeres im heutigen Jordanien. Und Edom, das sind die Nachkommen von Esau als Stammvater, und die haben auf den roten Bergen von Seir, das heißt also südlich vom Toten Meer, auf heute jordanischem Boden ihr Gebiet gehabt. Nun, wenn wir also Psalm 83 nehmen und uns jetzt in unserer heutigen Zeit im Zusammenhang mit der Erfüllung fragen, ja, was bedeutet Ammon, Moab, Edom? Nun, das weist hin auf das Staatsgebiet Jordaniens im 20. Jahrhundert. Und Jordanien war eines der 7 Gründungsmitglieder. Aber dann haben wir auch gelesen, die Ismailiter. Wer sind die Ismailiter? Nachkommen von Ismail. Und von ihm stammen verschiedene arabische Stämme ab, die im Gebiet der heutigen saudischen Halbinsel ihr Zuhause gefunden hatten in der Geschichte. Und genau von da, Saudi-Arabien und Jemen, waren Gründungsmitglieder der Liga. Aber wir haben auch gelesen, die Hageriter. Die Hageriter waren ein Stamm, der in alttestamentlicher Zeit im heutigen Süden von Syrien zu finden war. Und auch über die heutige Grenze nach Jordanien. Die Hageriter weisen auf das Staatsgebiet des modernen Syrien hin. Und Syrien war eines der Gründungsmitglieder der Liga, des Bundes zur Vernichtung Israels. Aber da haben wir auch Tyrus und Gebal gefunden. Das sind keine Völker, sondern Städte. Tyrus, eine Stadt im Süden des Libanons, und Gebal, auf Arabisch sagt man Jibail, je nach Dialekt. In Ägypten sagt man Gibail. Ja, das G wird als G ausgesprochen. Und diese Stadt kennt man auch in der Geschichte unter dem Namen Byblos. Das ist also eine Stadt im nördlichen Libanon. Diese zwei Namen weisen uns hin auf das Staatsgebiet des modernen Libanon. Und das war ein Gründungsmitglied der Liga. Aber wir haben auch gelesen von Amalek. Das sollte im Prinzip jeder Sonntagsschüler wissen. Wo ist das Zuhause von Amalek? Als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen unter Mose, kamen sie in die Wüste Sinai. Wer war der erste Todfeind, der sich Israel auf dem Weg zum verheißenen Land entgegenstellte, beziehungsweise auf dem Weg zum Sinai, wo Gott den Bund schließen wollte mit Israel? Amalek, 2. Mose 17. Das weist also hin auf die sinaitische Halbinsel, die zum Gebiet des modernen Ägypten gehört. Also Ägypten war auch ein Gründungsmitglied der Liga. Ich habe bereits gesagt, diese Liga wurde gegründet im Blick auf die Palästinenser, die keinen Staat hatten, aber im Blick auf die Palästinenser wollte man das eben so gründen, um zu verhindern, dass Israel entsteht und dann, um Israel zu vernichten. Philistäer haben wir gelesen im Psalm 83. Und das ist das alttestamentliche Wort für das Land der Philister. Wo war das? Also jeder Bibelleser weiß doch, die Philister lebten in dem Gebiet, wo die Stadt Gaza war, also in dem Gebiet des heutigen Gazastreifens und darum herum. Philistäa ist das Philisterland. Und nun, wir sagen heute auf Deutsch Palästinenser. Aber über Umwege, sprachgeschichtlich, geht das Wort Palästinenser zurück auf das Wort Philister. Ja, fällt einem nicht gerade auf den ersten Blick auf. Aber im Arabischen hat man keine solche Sprachgeschichte gemacht hier, sondern in der Bibel. Der Philister heißt Al-Filastini. Filastini. Und der Palästinenser heute ist Al-Filastini. Das gleiche Wort. Psalm 83 erwähnt aber auch, Assur hat sich ihnen angeschlossen. Er ist zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Die Söhne Lots sind eben Moab und Ammon, was wir ja schon besprochen haben. Wo lag das Kerngebiet von Assyrien? Das war ein Königreich in dem nördlichen Irak von heute. Und Assur hat sich dann später in der Geschichte ausgebreitet über Syrien und über den ganzen Nahen Osten. Aber das Kerngebiet von Assur ist der Nordirak. Irak war auch ein Gründungsmitglied der Liga. Das sind alle Namen. Das sind genau diese Gründungsmitglieder in Verbindung mit dem Land Philistäa, dem Philisterland. Und nun, wie kommt das aber, dass diese Zeit der tödlichen Feindschaft gegen Israel aufgeweicht worden ist? Die Arabischen Emirate schließen Frieden, normalisieren die Beziehung mit Israel, Bahrain genauso. Nun, man muss das so sehen, von der Karte hier. Wir haben gesehen, wie nahe die von Iran liegen. Und Iran greift zur Atombombe. Iran will die Macht des Nahen und Mittleren Ostens werden schlechthin und möchte den islamischen Staat exportieren. Aber die Iraner sind Schiiten. Aber die anderen arabischen Länder wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und so weiter, das sind Sunniten. Und für die ist Iran ein Horror. Diese Spaltung in Sunniten und Schiiten hat sich ergeben gleich nach dem Tod von Muhammad. Und zwar ging es um die Frage, wer wird Nachfolger des Propheten? Und der Prophet wird ja so hoch erhoben, über alles. Sie sagen zwar, Mohammed wird nicht göttlich verehrt, aber er wird so verehrt, dass wenn jemand nur eine geringe Kritik an den Propheten äußert, ist er eigentlich des Todes. Ja? Und jetzt muss man sich vorstellen, nach seinem Tod kam die Frage auf, wer ist Nachfolger? Und da gab es einen Streit unter den Muslimen, die sich als ein Volk durch die Religion gesehen haben. Und sie haben sich gespalten in die Schiiten und die Sunniten. Sie beide bauen auf dem Koran, aber sie haben eine andere Tradition von Überlieferungen, die auf Muhammad zurückgehen sollten. Also die Schiiten haben andere Traditionen und die Sunniten eine andere. Da sind sie nicht einig. Und da ist eine tödliche Feindschaft zwischen Schiiten und Sunniten. Und das rechtfertigt für sie, wenn da von Schiiten eben Sunniten getötet werden und Sunniten, wenn Schiiten getötet werden. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt greift Iran nach der Atommacht und der Westen hat in der Vergangenheit kläglich versagt. Israel hat ständig gewarnt, es wird nicht mehr lange gehen, bis die fähig sind für die Atombombe. Ja, wir verhandeln, wir sprechen mit denen und ja, verhandeln. Und die Iraner haben weitergemacht. Hier auf der Karte sieht man die verschiedenen Orte im Iran, die bedeutend sind im Zusammenhang mit dem Atomprogramm. Ja, und jetzt nochmals, wenn die sich zusammentun mit all denen, die auch einen islamischen Staat wollen, dann, habe ich gesagt, dann kommt eben das, was die Bibel sagt über den König des Nordens. In Daniel 11, 14 bis 45 wird der König des Nordens beschrieben in der Zukunft, wie er von Norden her Israel überrennen wird und das ganze Land verwüsten wird. Und das ist noch zukünftig. Aber ich muss sagen, in Daniel 11, Verse 1 bis 36, da ist alle Prophetie schon längst erfüllt. Ich habe mal ausgezählt und ich bin gekommen auf über 150 Einzelprophezeiungen in diesen 35 Versen. Und haben sich wortwörtlich in der Geschichte erfüllt. Ich habe ein Buch geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und da behandle ich alle Prophezeiungen, die schon erfüllt sind, aus dem Buch Daniel. Über 200. Aber allein diesen Versen, Daniel 11, 1 bis 35, das ist eine absolute Sensation. Und da geht es dauernd um den König des Nordens und den König des Südens. Und das ist noch interessant, weil wir genau erklären können heute, was meint der Ausdruck der König des Nordens? Und was bedeutet der Ausdruck der König des Südens? In der erfüllten Prophetie war der König des Nordens nämlich immer Syrien. Und das liegt im Norden von Israel. Und der König des Südens war immer Ägypten. Das liegt im Süden von Israel. Also die Himmelsrichtung muss man von dem Land, auserwählten Land Israel her betrachten. Und nun ist es aber so, nicht einfach Syrien, dieses kleine Syrien von heute, sondern das war Groß-Syrien. Das war ein Teilreich, nachdem in der Folge des Todes von Alexander dem Großen das Reich auseinanderfiel, fiel es in vier große Blöcke auseinander. Und einer dieser Blöcke war eben Syrien, aber eben Groß-Syrien. Und sieht man hier auf der Karte, das umfasst Syrien von heute und Libanon. Aber man sieht hier auch Gebiete der heutigen Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan, Iran und Irak. Aber nicht Saudi-Arabien, nicht Bahrain, nicht die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht Ägypten, nicht Jordanien. Ist das nicht interessant? Das, was wir gesehen haben an Friedensschlüssen, jetzt was Jordanien anbetrifft, Ägypten anbetrifft, in der weiteren Vergangenheit, jetzt eben Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, das gehört eigentlich nicht zum Kerngebiet des Königs des Nordens. Und das ist interessant. Einerseits spricht die Bibel darüber, eben wie all diese Länder rund um Israel, und wir haben sie namentlich gesehen im Psalm 83, die Vernichtung Israels wollen. Das hat sich erfüllt. Aber für die weitere Zukunft gibt es da Verschiebungen. Nämlich in Daniel 11, 40 bis 45, wo der Feldzug beschrieben wird des Königs des Nordens, da wird gesagt, er wird Israel überrennen, dann aber weitergehen und Ägypten erobern. Da sehen wir also zwischen Ägypten und dem König des Nordens wird es da eine Differenz geben. Jetzt ein ganz wichtiger Grundsatz. Wenn man die Prophetie studiert in der Bibel, da werden ja alle möglichen Völker und Namen aufgeführt, wie Ammon, Moab, Edom, Ägypten, Amalek, Ismael und. Aber nicht nur in der biblischen vergangenen Geschichte, sondern auch im Zusammenhang mit der Endzeitprophetie. Und es ist etwas ganz wichtig. Wir müssen bei der Endzeitprophetie immer studieren, wo war, bei einem bestimmten Namen, geografischen Namen, wo war das Kerngebiet ursprünglich? Und dann müssen wir schauen, was entspricht in der Zukunft diesem ehemaligen Kerngebiet. Und nun ist es ja so, die Bibel spricht ja zum Beispiel auch über das Römische Reich. Aber man kann nicht sagen, das Römische Reich, das war das. Aber was man immer sagen konnte ist, das Römische Reich war ein Reich, das von Italien ausging. Und dann ein Land nach dem anderen kam dazu. Und so kam ja schließlich sogar Nordafrika dazu und Gebiete des Nahen Ostens gehörten auch zum Römischen Reich. Aber nicht wahr? Was man nicht darf, ist die Prophetie über das Römische Reich nehmen und sagen, das ist Libanon. Wieso nicht? Ja, weil das Römische Reich, das Kerngebiet ist nicht Libanon. Natürlich gehörte der Libanon auch einmal zum Römischen Reich, nicht wahr? Aber das Kerngebiet ist in Europa zu suchen. Auch nicht in Marokko, ja, obwohl Nordafrika war auch mal beim Römischen Reich. Wir müssen das Kerngebiet schauen. Und das Römische Reich hat seine Grenzen im Laufe der Geschichte ständig verändert. Aber das Kerngebiet blieb gleich. Und so kann eben ein bestimmter Begriff in der Vergangenheit mit der Zukunft verglichen übereinstimmen, was das Kerngebiet betrifft, aber was dann rundherum noch dazugehört, das kann variieren. Haben wir verstanden? Also zum Beispiel noch ein anderes Beispiel. Assyrien, haben wir gesehen, hat in seiner Geschichte einmal den ganzen Nahen Osten beherrscht. Ja, da könnte man sagen, Libanon, das ist Assyrien. Nein! Assyrien, das Kerngebiet war im heutigen Nordirak. Und natürlich hat Assyrien sich ausgedehnt und dann gehörte der Libanon auch dazu. Aber wenn man in der Prophetie herausfinden will, was bezeichnet ein bestimmter Begriff, dann muss man schauen, ist das Kerngebiet dabei? Aber es kann noch mehr dazugehören. Und nun können wir also sagen, der König des Nordens, das sind diese Gebiete. Und der König des Südens, das ist Ägypten. Und der König des Nordens, das Kerngebiet war Syrien, aber er umfasste eben dieses ganze Gebiet. Und das Interessante ist, dass heute genau diese Gebiete ganz gefährlich streben nach einem islamischen Staat. Während andere Angst haben und bei Israel Zuflucht suchen. Weil jetzt vor allem die Arabische Emirate, Bahrain, die wissen genau, es gibt nur jemand im Nahen Osten, der dem Iran die Stirn bieten könnte und militärisch überhaupt in der Lage ist. Das ist Israel. Darum, wir müssen uns auf ihre Seite stellen. Da ist keine Bekehrung geschehen. Und es ist nicht so, dass die plötzlich ganz anders denken, grundsätzlich anders. Aber Sie sehen, wer kann uns helfen gegen die Iraner? Die sind so gefährlich, die sind brandgefährlich. Das ist Israel. Und darum diese Entwicklungen. Aber was wir jetzt festhalten für unser weiteres Thema, der König des Nordens, also der Herrscher über diese Gebiete, das wird ein ganz wesentlicher Akteur sein in den endzeitlichen Ereignissen nach der Entrückung der Gemeinde. Und wir müssen sehen, wie sich das eben aufbaut. Eine gewisse Zeit hat der IS das so in diese Richtung entwickelt. Boom, wurde wieder zurückgeschraubt. Aber wir sehen, wie Türkei, Iran, Hezbollah, Hamas und jetzt die Taliban in Afghanistan plötzlich von Amerika befreit. Jetzt können die ganz anders agieren. Das alles hilft eben, um sich zu entwickeln zu dem, was die Bibel dann einmal nennt, der König des Nordens. Und so sehen wir, es gibt so Verschiebungen in der Geschichte, aber wir müssen ganz klar sehen, was sagt das Wort und dann schauen, was bewegt sich heute. Und sehen, oh, das entwickelt sich in die Richtung, aber es ist noch nicht. Aber es geht dahin. Und dann müssen wir sehen, ein weiterer Akteur neben dem König des Südens und dem König des Nordens in der Endzeit ist das Tier aus dem Meer. Offenbarung 13. Und dieses Tier aus dem Meer ist der kommende Diktator über das endzeitliche römische Reich. Er wird dort beschrieben als ein Tier mit 10 Hörnern. Und das ist eben die Beschreibung des römischen Reiches schon im alten Buch Daniel, Kapitel 7. Das vierte Reich in Daniel 7 hat sich erfüllt in dem römischen Reich. Aber Offenbarung 13 beschreibt das römische Reich in der Endzeit. Und das bedeutet also, dass Europa, das völlig auseinandergefallen ist in viele Nationalstaaten, die sich auch lange gestritten haben bis aufs Blut, Erster Weltkrieg und dann Zweiter Weltkrieg. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, als Winston Churchill nach Zürich kam und an der Uni dort den Vortrag hielt und sagte, Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Da begann sich Europa zusammenzuschließen. Und der eifrige Bibelleser konnte erkennen, ja, das passt. Denn einmal muss das Römische Reich, also das Kerngebiet ist auf europäischem Boden, muss sich wieder zusammenschließen, eine Macht werden. Frage, wo sind die Grenzen? Nun, die Grenzen müssen nicht genau die gleichen sein wie in biblischer Zeit und dann auch in der Endzeit, aber das Kerngebiet muss übereinstimmen. Aber wir wissen, viele Europäer sind in der vergangenen Zeit ausgewandert über den Teich. Viele Kriminelle, denen wurde es da zu eng in Europa, die gingen rüber nach Amerika. Und auch viele Gottesfürchtige, ja, Mennoniten und so weiter, die gingen hinüber nach Amerika, weil sie eben hier in Europa verfolgt worden sind. Und daraus ist dann die USA entstanden. Ja, also eine Nation aus Kriminellen und Gottesfürchtigen. Und das erklärt eben diese Doppelgesichtigkeit von Amerika. Amerika ist so schwierig zu greifen. Was ist das eigentlich für ein Land? Das ist ein Land von Kriminellen und Gottesfürchtigen. Überspitzt gesagt. Aber da wurde dann auch Kanada gegründet, ja? Und natürlich aus den katholischen Staaten sind viele ausgewandert nach Mexiko und nach Argentinien und Chile und aus Portugal nach Brasilien und haben sich mit den Einheimischen sehr stark gemischt. Aber man kann sagen, das ist alles Expansion von Europa und Australien. Das sind Europäer. Die sagten, es ist zu eng in Irland. Wir gehen nach, zum Beispiel, ja, wir gehen nach Australien. Und die Königin von England, die ist ja nach wie vor Königin von Kanada. Und sie ist auch Königin von Australien und Neuseeland. Nicht wahr? Das ist im Prinzip Expansion. Und nun, wir müssen nicht genau sagen können, wo sind die Grenzen des künftigen römischen Reiches. Da kann eben was durch Expansion sich ausgeweitet hat, mit dabei sein oder mindestens verbunden sein, alliiert. Aber der Mann, der starke Mann, der wird aus dem Römischen Reich kommen. Und da muss man auf das Zentrum schauen, auf Europa. Und es ist so, dieser Mann wird so dämonisch sein. Offenbarung 13 sagt, dass der Satan ihm seinen Thron gibt und seine Macht. Europa ist heute so am Wackeln. Also als Schweizer, wenn ich da so zurückgelehnt. Ja, wir gehören nicht dazu. Und viele wollen das auch gar nicht. Und wir haben unsere guten Gründe. Aber wenn man das so anschaut, dieses wackelnde Boot, manchmal tut es mir leid. Ich meine, wo sind die Leute, die wirklich die Weltprobleme sehen und auch angemessen da reagieren? Es ist so am Wackeln und auch viel Uneinigkeit, ja? Die sagen so und die sagen anders. Aber das geht nur so lange, bis der starke Mann kommt. Und er wird von Satan direkt seine Macht bekommen. Und dann wird dieses Reich ganz stark werden. Größte Stärke bekommen. Und dieser Diktator nennt die Bibel das Tier aus dem Meer. Aber Offenbarung 13, zweite Hälfte, spricht über das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, aber spricht wie der Drache. Oder wie ein Drache. Und das ist der kommende Antichrist, der in Israel aufstehen wird. Der wird sich ausgeben, als sei er der Erlöser, das Lamm Gottes. Und Offenbarung 13 zeigt, die zwei werden Freunde sein und zusammenarbeiten. Und das Tier aus dem Meer wird einen Bund schließen mit Israel unter dem falschen Messias, dem Tier aus der Erde, für 7 Jahre. Und das ist nun eine ganz entscheidende Aussage. Aber wir müssen also unterscheiden verschiedene Akteure, König des Nordens, König des Südens, das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde und die Verbindung zwischen ihnen. Und dann haben wir aber noch mehr. Die Endzeitprophetie spricht über Gog aus dem äußersten Norden. Und ich habe erklärt, man muss immer die geografischen Angaben von der Bibel hier aus betrachten. Und der äußerste Norden von Israel aus kann wirklich mal auf der Weltkugel zu Hause, nicht hier, zu Hause so gerade raufgehen, ja? Immer auf dem gleichen Breitengrad. Und dann wirklich schauen, im äußersten Norden, oh, auf dem Nordpol, da wohnt niemand. Also man muss stoppen bei dem letzten Land. Und das ist Russland. Gog aus dem äußersten Norden, das ist der Führer von Russland, der in Hesekiel 38 und 39 beschrieben wird, verbündet mit ganz vielen Nationen. Und das ist auch einer der ganz wichtigen Akteure der Endzeit. Aber noch etwas Wichtiges, weil viele Ausleger haben sich da geirrt. Der Angriff, der in Hesekiel 38 beschrieben wird, von Gog, von Rosh, Mesech und Tubal, der geschieht nicht in nächster Zeit, sondern das ist ein Angriff, der ganz am Schluss kommt. In Hesekiel 39 steht nämlich, wenn Gott diese Macht aus dem äußersten Norden besiegen wird, von da an wird Gott nie mehr zulassen, dass sein Name entweiht wird unter den Völkern. Wenn aber dieser Angriff, sagen wir, wie gewisse Ausleger das gesagt haben, in nächster Zeit stattfinden wird, ja, aber danach, sagt die Offenbarung, wird der Name Gottes ständig gelästert werden. Es geht nicht, das kann nicht sein. Das ist ganz am Schluss, aber das ist ein Akteur, eine große Macht, die in der Endzeit eine Rolle spielt. Und ich habe ja, wenn ich kurz zurückgehe, den König des Nordens vorgestellt. Und in Daniel 8 heißt es von dem König des Nordens, er wird sich stark erweisen und handeln, aber nicht aus eigener Kraft. Oh, ja, ein so starkes Reich, nicht aus eigener Kraft. Jawohl, da steckt noch einer dahinter. Und das ist ganz naheliegend, Rosh, aus dem äußersten Norden. Der Führer dort in der Endzeit wird genannt Gog. Ja, ich gehe wieder weiter. Und so spielt Russland eine riesige Rolle. Amerika ist aus Afghanistan abgezogen. Die Taliban sind dadurch frei geworden, sich wieder entfalten zu können. Und so besteht jetzt die Möglichkeit, dass sie sich einigen können mit IS, einigen können mit Iran, mit Hamas, Hezbollah und, mit Erdogan. Ja, was da geschehen ist, hat beigetragen zu einem neuen Nahen Osten. Aber die Schachfiguren stellen sich in Reihe. Für die Ereignisse übrigens, die erst nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden können. Das ist ganz wichtig. Denn der Antichrist selbst kann erst auftreten, nach 2. Thessalonicher 2, wenn der, der ihn in seiner Entfaltung aufhält, weg ist. Wer ist die Kraft auf Erden, die den Antichristen aufhalten kann heute? Der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde seit dem Pfingsttag von Apostelgeschichte 2. Gott wohnt in den Gläubigen in der Gemeinde, sagt 1. Korinther 3, Vers 16. Und in Offenbarung 22 lesen wir, der Geist und die Braut, die Gemeinde, rufen, komm. Der Herr Jesus wird kommen als der Bräutigam für die Gemeinde und die Gemeinde entrücken. Und dann wird eben der Geist weggehen. Der Heilige Geist ist ja Gott und Gott ist allgegenwärtig. Wie kann es dann heißen, er wohnt auf der Erde? Wenn in der Bibel steht, dass Gott an einem Ort wohnt, zum Beispiel früher im Salomo-Tempel, 1. Könige 8, dann bedeutet das nicht, dass der allgegenwärtige Gott seine Allgegenwart aufgegeben hätte. Wohnen an einem bestimmten Ort, in Jerusalem, im Tempel, bedeutete, dass Gott sich dort auf eine besondere Weise mitteilt. Man ihn in besonderer Weise erkennen kann. Und wie war das mit der Königin von Sheba? Die kam aus Sheba, das ist im Alten Testament Jemen, durch die saudische Wüste nach Jerusalem. Und dann, dort beim Salomo-Tempel, bei Salomo, sagt sie, nicht die Hälfte ist mir erzählt worden in meinem Land. Also normalerweise sind ja die Gerüchte höher als die Realität. Ich war so erleben wir es dauernd. Es wird übertrieben und übertrieben. Irgendwie liegt das uns Menschen. Aber sie sagt, nicht die Hälfte hat man mir erzählt. Und da in Jerusalem erkennt sie den wahren Gott. Weil Gott dort wohnt. Und indem der Heilige Geist in der Gemeinde wohnt, offenbart sich Gott auf besondere Weise. Und man muss mal schauen, wenn sich Menschen bekehren. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die sagen, ich habe mich bekehrt und habe überhaupt keinen Kontakt gehabt mit Gläubigen. Meistens geht es über Kontakte. Das, also in Kontakt mit gläubigen Personen und ihrem Zeugnis und ihrem Leben, ihrer Botschaft kommen Menschen zum Glauben. Weil Gott sich ebenso durch die Gemeinde offenbart und dadurch sind Millionen von Menschen in dieser Welt zum echten Glauben durchgedrungen. Haben ihre Sünde Gott bekannt im Gebet und das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch genommen. In allen Nationen der Welt. So etwas hat es noch nie gegeben im Alten Testament. Auf allen 5 Kontinenten, in allen Nationen der Welt finden wir wahre, bibeltreue Christen. Das ist sensationell. Aber eben, der Heilige Geist wird weggehen und dann kann der Antichrist kommen. Und erst dann werden diese Akteure eben in Aktion treten. Aber wir müssen diese Akteure kennen. Und jetzt sehen wir nochmals einen Fehler, den man sehr oft liest in Prophetiebüchern. Es wird nicht eine Weltregierung geben. Das ist falsch. Weil die Bibel etwas anderes sagt. Sie sagt, da gibt es das Tier aus dem Meer, das allerdings auf die ganze Welt seine Macht ausüben wird. Und gerade übers Geld und mit dem neuen Zahlungsverkehr ohne Geld, ohne Bargeld, nur noch mit einem Zeichen auf der rechten Hand, 666. Oder der Name des Diktators, also die Buchstaben. Nur noch mit dem System kann man kaufen und verkaufen. Wir sehen, die Technologie ist dafür bereit. Ja? Aber das ist erst noch zukünftig, das ist noch nicht jetzt. Und vorher muss die Gemeinde weggehen. Das ist auch wichtig, das zu sehen. Und da sehen wir also, diese Akteure treten da in die richtige Position ein, aber zuerst kommt noch die Entrückung der Gemeinde. Und der Herr könnte jeden Tag kommen. Und darum sollen wir den Herrn auch erwarten, wie die Thessalonicher. In 1. Thessalonicher 1 lesen wir, schlage auf, weil das so wichtig ist, und was man direkt in der Bibel nachliest, geht einfach besser ins Herz. Da sagt der Apostel von den Thessalonichern, Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Was haben die Thessalonicher gemacht nach ihrer klaren Bekehrung? Sie haben das Wort ausgebreitet. Und das müssen wir auch tun. Das Wort predigen. Predige das Wort, sagt 2. Timotheus 4. Nicht schick deine Telegramm neueste Nachrichten über Corona. Also viele sind Corona-Evangelisten geworden. Aber es ist kein Evangelium, es ist keine frohe Botschaft. Sondern sie verbreiten Angst. Die verbreiten Angst und die verbreiten Angst. Aber alle verbreiten Angst. Und wir sollen die frohe Botschaft ausbreiten. Das ist unsere Kernaufgabe. Und da haben wir gesehen, sie erwarten ständig den Herrn, der uns retten wird vor dem kommenden Zorn. Der kommende Zorn wird kommen über das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde, über den König des Südens, über den König des Nordens, über Rosch aus dem äußersten Norden. Aber die Gemeinde wird nicht getroffen werden, weil der Herr vorher kommt, um uns zu retten vor dem kommenden Zorn. Aber es gibt noch mehr Akteure. Die Könige von Sonnenaufgang in Offenbarung 16. Und sehen wir die Bedeutung von China. Das ist unglaublich, diese Macht. Fast nicht zu glauben. Also man könnte fast denken, der Westen wird zur Unbedeutungslosigkeit absinken. Und das sind so viele Leute. Darum haben die auch so viele Genies. Ja? Ja, wenn man, je mehr Leute sind, ein Prozentsatz sind Genies. Auch in der Schweiz. Aber wir haben so wenige Genies, weil wir so wenig Leute sind. Und die haben so viele Genies, darum können sie die schicken an die Musikwettbewerbe und die Chinesen, die bringen die ersten Preise nach Hause. Ja, aber nicht nur da, einfach überall. Die Wirtschaft, das ist ja unglaublich, was die jetzt aufgebaut haben. Die Technologie. Wir sind ja zum Beispiel auch mit den Überschallraketen, sind die jetzt in Führung. Eine unglaubliche Macht. Aber es gibt noch mehr Mächte, die aufstreben im Osten. Nicht nur China, auch Indien und natürlich Japan, schon längst. Die Bibel spricht einfach über, in der Mehrzahl, die Könige von Sonnenaufgang. Und die werden in die Ereignisse der großen Drangsal der letzten 3,5 Jahre vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, werden die auch mit eingreifen. Und die Menschheit wird fast zur Ausrottung geführt werden. Hier haben wir eine Übersicht. Die Entrückung wird geschehen. Und erst dann wird das erste Siegel gebrochen werden. Das erste Siegel dieser Reiter auf dem weißen Pferd, das ist der Antichrist. Das ist übrigens nicht Corona, obwohl er eine Krone trägt. Und das ist auch nicht die Impfspritze, obwohl er einen Pfeil hat. Ja, aber das wird verbreitet, das ist unglaublich. Und da müssen wir einfach sagen, nein, das ist nicht biblische Auslegung. Der Reiter auf dem weißen Pferd ist ein König. Und er ist ein erfolgreicher Krieger. Nun, das ist genau das Gegenstück zu dem Herrn Jesus, der in Offenbarung 19 am Schluss all der Gerichte kommen wird auf einem weißen Pferd. Und sein Haupt ist gekrönt mit vielen Diademen. Und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Gerechter Krieg. Das kennen wir nicht. Aber wenn er kommt, wird es ein gerechter Krieg sein. Und so sehen wir das erste Siegel, das ist der Antichrist. Anti heißt der, der sich an die Stelle von Christus setzt. Und Anti bedeutet nicht nur an Stelle, sondern auch gegen, der sich gegen Christus wendet. Aber der wird kommen nach der Entrückung. Erstes Siegel, dann zweites Siegel, drittes Siegel und so weiter. Und das siebte Siegel wird die Katastrophe schlechthin sein. Das wird die große Drangsalszeit von 3,5 Jahren eröffnen. Wir haben nach der Entrückung eine Zeit X, die die Bibel nicht angibt. Und dann kommen diese 7 letzten Jahre. Und diese 7 letzten Jahre beginnen damit, dass das Tier aus dem Meer einen Bund schließt mit Israel unter dem Antichristen. Für 7 Jahre. Diese 7 Jahre sind aber aufgeteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Die zweiten 3,5 Jahre werden genannt die große Drangsal. Und der Jesus beschreibt das in Matthäus 24 ab Vers 15 und sagt, dass dann die Menschheit fast ausgelöscht wird. Er sagt, wenn Gott diese Zeit nicht verkürzt hätte, auf 3,5 Jahre, würde kein Fleisch überleben. Er sagt nicht keine Seele, sondern kein Fleisch. Kein Mensch würde überleben. Aber das ist festgelegt auf 3,5 Jahre. Dann kommt der Herr Jesus, dieser Berg hier, symbolisch deutet den Ölberg an. Aber diese schrecklichste Zeit, die große Drangsal, das wird dann die Zeit sein, die beginnt damit, dass der König des Nordens Israel von Norden her überrennen wird. Und das wird dann den Weltkrieg, den letzten und schrecklichsten Weltkrieg, der Jesus sagt, es wird so schlimm sein, wie es noch nie war zuvor und nie mehr sein wird. Seit Beginn der Welt. Und dieser Angriff des Königs des Nordens wird das eröffnen. Und jetzt sehen wir, wie wichtig diese Nationen sind. Und noch etwas muss ich erklären. Die ersten 6 Siegel, die fallen in der Zeit zwischen Entrückung und Beginn der großen Drangsal. Also in die Zeit, die hier beschrieben ist, mit X plus 3,5 Jahre. X kann natürlich sehr kurz sein. Ja, aber ich habe das so geschrieben, um genau zu sein. Die Bibel sagt nicht, dass der Bund mit Israel für 7 Jahre am Tag der Entrückung geschlossen werden muss. Und darum X plus 3,5 Jahre. Aber diese Zeit X plus 3,5 Jahre, das ist die Zeit, in der der Antichrist, erstes Siegel, auftritt. Das Tier aus der Erde. Und er wird die Massen verführen. Das wird der größte Esoteriker und Okkultist aller Zeiten sein. Der wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Der kann ein Bild herstellen, nicht ein digitalisiertes Bild, sondern ein magisches Bild, das sprechen kann und verlangt, dass jeder es anbeten muss. Und wer es nicht tut, der verlangt das Bild, dass er getötet wird. Und diese Zeit nennt die Bibel die Stunde der Versuchung. Im Kontrast dann zur großen Drangsal. Das müssen wir vor Augen haben. Aber wunderbare Botschaft für uns. Der Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 10, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Also diese Bewahrung geschieht dadurch, dass der Herr Jesus kommt. Nicht, er bewahrt sie in der Stunde der Versuchung, sondern Er bewahrt sie vor der Stunde der Versuchung, weil er kommt. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Und in Matthäus 24, Vers 15 und folgende, das sollte man zu Hause dann nachlesen. Ich fasse jetzt ein bisschen zusammen, damit wir zeitlich gut durchkommen. Dort sagt der Herr Jesus, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Nach der Entrückung der Gemeinde wird es in Israel eine Erweckung geben. Zuerst kommen 144.000 zum Glauben. Und das werden ganz hingebungsvolle Menschen sein an den Herrn Jesus. Und die werden das Evangelium in Israel verbreiten. Aber der Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Und in Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort seht, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Der Antichrist wird eben nach den ersten 3,5 Jahren einen Gräuel aufstellen auf dem Tempelplatz. Und zwar dieses Bild, das sprechen kann. Dieses magische, okkulte Bild. Und er selber wird sich nach 2. Thessalonicher 2 in das Tempelhaus setzen und sagen, ich bin Gott. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr diesen Gräuel seht, das heißt das Götzenbild auf dem Tempelplatz, dann sollen sie auf die Berge fliehen. Das ist das Signal. Und zwar werden die auf die Berge fliehen und nach Jesaja 16 dann hinübergehen nach Moab. Und in Moab werden sie 3,5 Jahre in der Wüste versorgt werden. Auf der anderen Seite des Toten Meeres. Ja? Also wenn Sie nächstes Mal in Engedi stehen, rüberschauen zu den roten Bergen, da, dort wird der Überrest Zuflucht finden. Wir wissen das so genau. In Moab. Und halten wir das fest, in Moab. Weil wir gleich sehen, beim Angriff des Königs des Nordens kommt alles in Mitleidenschaft. Also auch ganz Israel, aber auch Nordjordanien, und nach Obadja und Jesaja 63 wird auch Edom ganz massiv drankommen in den Endzeitereignissen, aber Moab nicht. So präzise ist die Bibel. Und jetzt lesen wir Daniel 11, Vers 40. Ich habe bereits erklärt, in Daniel 1 bis 35 ist alles erfüllte Prophetie, schon längst erfüllt. Aber dann macht der Prophet einen Sprung in die Endzeit. Bei der erfüllten Prophetie heißt es noch in 11, Vers 35, und von den Verständigen werden einige fallen, damit sie geläutert und gereinigt und weiß gemacht werden. Hat sich erfüllt. Bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Hier wird nun ein Sprung gemacht von der erfüllten Prophetie, damals im 2. Jahrhundert vor Christus, bis in die Endzeit. Und die Endzeit ist die Zeit, wo das jüdische Volk wieder heimkehrt, in einem Prozess ins Land der Väter. Also die Zeit bisher, von 1882 bis heute, und dann auch die Zeit nach der Entrückung. Das gehört alles zur Endzeit. Und dann steht in Vers 36 eine Beschreibung des Antichristen in Israel. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und sich groß machen über jeden Gott. Und gegen den Gott der Götter wird er Erstaunliches, ich will sagen Abscheuliches, reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter, auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wird er nicht achten. Er wird also ein Israeli sein, aber ein Abgefallener, der mit dem Gott der Bibel nichts zu tun hat. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten, Die Sehnsucht der Frauen, das ist der Messias. Jede Frau aus dem Stamm Juda konnte die Hoffnung haben früher, dass sie vielleicht einmal die Mutter des Erlösers wird. Und so ist er die Sehnsucht der Frauen. Noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Das war im Altertum eine Bezeichnung für Jupiter Capitolinus. Für Jupiter, den Gott der Festung in Rom. Und das bezeichnet hier übrigens das Tier aus dem Meer, das sich anbeten lassen wird. Und er wird sich ausgeben als Vatergott, so wie der Antichrist sich als Gott der Sohn ausgeben wird. An dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren, mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen. Die vielen im Buch Daniel sind immer wieder, bezeichnen immer wieder die Masse des jüdischen Volkes. Das ist ein fester Begriff in Daniel. Die vielen. Harabim. Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Und jetzt kommt Vers 40. Und zur Zeit des Endes, also in der Endzeit, wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Das habe ich hier eingezeichnet. Ägypten wird nochmals einen Konflikt haben mit Israel unter dem Antichristen. Aber dieser Zusammenstoß im Süden wird Israel unter dem Antichristen ablenken von der Gefahr von Norden. Und das ist verheerend. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Das habe ich hier eingezeichnet. Er wird also kommen auf dem Seeweg, über das Mittelmeer und auch über den Landweg. In Joel 2 wird dieser Angriff so beschrieben: Ein Heer erscheint auf den Bergen, ein Heer so groß, wie nie zuvor eines gegen Israel gekommen ist. Das ist der König des Nordens. Syrien bis nach Pakistan, Iran, Irak. Und weiter lesen wir: Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Merkt man, die Länder. Er wird nicht nur Israel angreifen, sondern diverse weitere Länder im Nahen Osten. Und das macht klar, dass dieser vereinte Block der Arabischen Liga, wie das war in der Vergangenheit, wird dann nicht mehr sein. Und darum, was in jüngster Zeit geschehen ist, das ist interessant, um eben zu sehen, das entspricht ja dem, was das Wort sagt. Nicht wahr? Und wir lesen weiter. Überschwemmen und überfluten. Das ist ganz typisch. Der König des Nordens wird auch an anderen Bibelstellen immer beschrieben als eine Flut, eine Wasserflut, die kommt. Das muss man jetzt gut festhalten. Diese Ausdrücke überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Das Land der Zierde, das ist nicht die Schweiz. Das ist das Land Israel. Das schönste Land für Gott. Aber, es heißt weiter, und viele Länder werden zu Fall kommen. Ja, man sieht, wie in der arabischen Welt, in der islamischen Welt des Nahen und Mittleren Ostens, da hat man Angst voreinander. Und Iran ist eben für andere, die eigentlich ihre Freunde sein sollten, eine tödliche Gefahr. Ins Land der Zierde eindringen und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entkommen. Edom und Moab. Und die vornehmsten der Kinder Ammon. Ist das nicht interessant? Edom wird entkommen. Moab auch. Aber dorthin wird nach Jesaja 16 der Überrest der 144.000 fliehen. Und weiter, Edom wird entfliehen. Aber Edom wird eine totale Katastrophe erleben, gemäß dem Buch Obadja. Ehemalige Bundesgenossen, Freunde, werden sich gegen Edom wenden und es total vernichten. Und wenn diese Feinde, ehemalige Freunde von Edom, dort in Südjordanien kriegen werden, dann wird schließlich der Herr Jesus kommen. Und er wird diese Nationen richten nach Jesaja 63. Und es wird auch gefragt, wer ist dieser, der von Edom herkommt, in hochrotem Kleid? Und er sagt, ich bin's. Ich habe die Nationen zerstampft in meinem Zorn. Darum ist Rot an meinen Kleidern. Also Edom ist für sich, weil dort ein separater Krieg stattfinden wird. Nicht der Krieg von dem König des Nordens. Und Moab muss verschont sein, weil eben dort der Überrest hingeht. Aber noch was, Ammon, nur die Vornehmsten werden entkommen in Nordjordanien. Und darum geht der Überrest nicht nach Ammon, sondern nach Moab. Also das ist ganz grandios zu sehen, wie präzise all die Angaben in der Prophetie zusammenstimmen. Aber man muss sich eine Übersicht verschaffen über alle prophetischen Bücher und alle Kapitel und auch eine Übersicht verschaffen, welche Prophezeiungen sind schon erfüllt, welche noch nicht. Und dann sieht man ein Panorama, ein Puzzle, das einfach aufgeht bis zum Letzten. Das ist so wunderbar. Weiter. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entkommen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Also, Ägypten wird drankommen von dem König des Nordens. Und da wird er noch unterstützt werden und Libyer und Äthiopier werden in seinem Gefolge sein. Libyen, das Land neben Ägypten, westlich, wird sich auch dagegen wenden. Die waren übrigens auch ganz gegen diese Abraham-Abkommen. Gegen dieses Abraham-Abkommen. Und die werden sich dann gegen Ägypten wenden und Äthiopier. Im Hebräischen steht Kusch. Kusch ist das schwarzafrikanische Land südlich von Ägypten. In der Bibel. Also Sudan. Und erst in zweiter Linie dann im erweiterten Sinn Äthiopien. Also Ägypten eingeklemmt zwischen Libyen und Sudan. Und dann heißt es, aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer, dem Mittelmeer, und dem Berg der heiligen Zierde. Das ist der Tempelberg. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Nun, die Armee in Ägypten, nach dem Überrennen von Israel, da wird eine Besatzungsmacht in Jerusalem stehen gelassen, da geht die Armee weiter und erobert Ägypten. Aber in Ägypten hört er schreckliche Gerüchte aus dem Norden. Jetzt kann man mal auf der Karte hochgehen von Ägypten in den Norden. Und dann sieht man, der Westen muss kommen. Das Tier aus dem Meer hat ja einen Bund geschlossen mit Israel. Und darum müssen die intervenieren. Und wenn die Kriegsschiffe des Westens nach Israel kommen, wo ist der Schiffshafen? In Haifa. Und er wird übrigens massiv ausgebaut, der Militärhafen. Und dort werden sie ankommen. Und was liegt im Hinterland von Haifa? Die Ebene Harmagedon. Und nach Offenbarung 16 werden die Heere des Römischen Reiches sich versammeln in Hamagedon, also in Nordisrael, im Hinterland von Haifa. Und wenn er hört diese Gerüchte, dann weiß er, jetzt muss ich das Wichtigste unterstützen, nämlich die Besatzungsmacht in Jerusalem. Die Bibel spricht über zwei Phasen der Eroberung Jerusalems. Diese erste Phase, wenn er von Norden her kommt, und die zweite Phase, wenn er dann von Süden her kommt. Und man kann die zwei Phasen sehr gut unterscheiden in der Prophetie. Ich muss einfach darauf achten, bei der zweiten Phase kommt dann der Herr Jesus, um Israel zu befreien. Das ist die zweite Phase. Und da, wo Jerusalem überrannt wird, wie zum Beispiel Sacharja 14, Abvers 1, da haben wir die erste Phase, weil keine Hilfe kommt. Das kann man auch nachlesen in Jesaja 28 und vielen weiteren Stellen. Ich gebe gerade noch eine Liste davon an. Und da kommt er also zurück und stellt seine Heere auf zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Das ist also das Gebiet zwischen Tel Aviv oder von Tel Aviv nach Jerusalem. Da haben wir also eine Front, das Römische Reich in Hamagedon, Zwischenbereich, und dann der König des Nordens baut seine Front auf zwischen von Tel Aviv bis Jerusalem. Und dann sagt die Bibel, und dann wird er zum Ende kommen, weil der Herr Jesus auf dem Ölberg erscheinen wird, um die Heere des Königs des Nordens in Jerusalem, beziehungsweise im Gebiet von Tel Aviv bis Jerusalem, zu vernichten. Und das wird auch in Joel 2 beschrieben, wo der von Norden herkommende beschrieben wird. Das ganze Land vor ihm ist wie der Garten Eden, das aufgeforstete, blühende Land Israel heute. Und wo er durchgeht, ist alles verbrannt. Aber dann lesen wir in Joel 2, dass die Vorhut dieses von Norden kommenden wird ins Mittelmeer gestoßen werden, und ein Teil ins Mittelmeer und ein Teil ins östliche Meer, ins Tote Meer. Stimmt genau überein, Joel, mit den geografischen Angaben in Daniel. Das ist einfach fantastisch. Stimmt so im Detail. Und der Herr Jesus wird ja kommen in Hamagedon, aber das ist nicht ein Kommen auf dem Ölberg. Das heißt, er wird in verschiedenen Phasen erscheinen. Er wird in Edom die Nationen richten, die sich gegen Jordanien dort richten werden. Und dann kommt er in hochrotem Kleid und wird in Hamagedon, nach Offenbarung 17 und Offenbarung 19, wird er die Heere des Westens vernichten. Und er wird auf dem Ölberg erscheinen, und Sacharja 14 sagt, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, und da wird er Israel befreien von dem König des Nordens. Hier eine Liste von Stellen über den Angriff des Königs des Nordens und über diese zwei Belagerungen von Jerusalem, die erste und die zweite. Das muss man alles noch dazu nehmen. Hätten wir jetzt noch mehr Zeit, würden wir durch alle Stellen hindurchgehen. Und da lernen wir so viel und können übrigens auch viele Übertragungen machen für unser Leben. Das ist nicht einfach so interessant, um uns von Corona abzulenken. Das ist auch schon mal gut. Aber nein, wirklich gewinnbringend, was wir da auch an Übertragungen machen können. Aber sehen wir, wie ausführlich das beschrieben wird im Wort Gottes und wie das so vernachlässigt wird in der Verkündigung. Wann hat man eine Predigt gehört über Joel 1 und 2, über Jesaja 20 bis 34, Jesaja 14, 24 bis 27, Jesaja 28, 29, 30, 33, Micha 4 und 5 über den Assyrer? Und das muss ich jetzt noch erklären. In Jesaja wird der gleiche Feind, der von Norden Israel überrennt, nicht König des Nordens genannt, sondern Assyrer. Der Assyrer. Das ist die Bezeichnung. Und das muss man unbedingt wissen, sonst kommt man nicht raus. Und in Joel wird er genannt, der von Norden kommende. Ja, aber die gleiche Armee aus vielen Völkern zusammengesetzt. Ich habe gesagt, es wird ein Weltkrieg sein von 3,5 Jahren, aber Offenbarung 11 sagt ganz genau 1260 Tage. Und der Jesus wird kommen und die Menschheit retten vor der totalen Auslöschung. Er wird das Tier aus dem Meer richten. Er wird die Könige von Sonnenaufgang richten. Er wird kommen auf dem Ölberg. Und das möchte ich noch vorlesen. Sacharja 14. Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen. Wie an dem Tag, da er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten. Nach Osten, nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird sich nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Gott, der Herr, Yahweh, wird kommen. Mit allen Heiligen. Bei der Entrückung werden nämlich die Gläubigen aus dem Alten Testament auferweckt werden und zusammen mit den Gläubigen der Gemeinde entrückt werden in den Himmel. Und dann nach der Drangsal wird der Herr Jesus kommen mit allen Erlösten, mit allen Heiligen. Und darum ist es so wichtig, dass die Entrückung zuerst ist, damit wir dann den Herrn begleiten können, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt. Hier auf dem Bild sehen wir vom Tempelberg aus gesehen den Ölberg östlich von Jerusalem. Der Pfeil weist auf den höchsten Punkt des Berges hin. Und ist es nicht interessant? Es heißt hier, der Herr mit Großbuchstaben wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Aber im Neuen Testament wird gesagt, Jesus Christus wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Logik? Jesus Christus ist Yahweh. Aber noch mehr. Wir haben gelesen in Vers 4, Yahweh wird kommen, Vers 3, und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Frage, hat Gott Füße? Nein, Gott ist Geist, sagt der Herr Jesus in Johannes 4. Aber der Sohn ist Fleisch geworden, wurde ein richtiger Mensch. Und er ist als Mensch für unsere Sünden gestorben und auferstanden. 40 Tage später als Mensch zurückkehrt in den Himmel. Und er wird als Mensch zurückkehren. Und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Ich liebe diesen Ort, diesen höchsten Ort auf dem Ölberg. Da war ein Blick nach hinten bis zum Toten Meer runter, durch die judäische Wüste. Und man kann eben all das Prophetische dort so richtig veranschaulichen an diesem Ort. Da wird er kommen. Seine Füße werden darauf stehen. Der Jesus ist der ewige Gott, der Mensch geworden ist. Und er wird als Mensch wiederkommen in Herrlichkeit mit allen Erlösten, um dann das tausendjährige Friedensreich aufzurichten. Und dann wird echter Friede entstehen. Und zum Schluss möchte ich noch auf ein Wort hinweisen. In 1. Thessalonicher 5. Und zwar sagt der Apostel Paulus in Vers 1 bis 3. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn, der Tag des Herrn ist in der Bibel immer die Zeit, wenn Jesus Christus als König und Richter kommen wird. und die große Drangsalzzeit wird dazugerechnet. Gewissermaßen als die Morgenröte. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Hier steht nicht, dass in der Zukunft ein Scheinfrieden entstehen wird. Wir brauchen also nicht zu warten auf eine Zeit von einem Frieden hier auf der Erde. Das wird nirgends im prophetischen Wort gesagt. Aber auch das wird oft in Vorträgen oder prophetischen Büchern gesagt, aber es stimmt nicht mit der Schrift überein. Natürlich, eine wichtige Stelle ist diese, aber hier steht, wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit. Und zwar ist es ein Durativ, wenn sie fortdauernd, ständig sagen, Friede und Sicherheit. Und wisst ihr, was in diesem Abkommen, Abraham-Abkommen steht? Dass das Ganze soll dienen for peace and security. Oh, genau diese Worte. Frieden und Sicherheit. Ja, und was haben Sie dann damals gesagt bei dem Abkommen mit Jordanien? For peace and security. Was haben Sie gesagt bei dem Abkommen mit der PLO? Es ging darum, dass alle in Frieden und Sicherheit leben können. Ständig, seit dem Abkommen mit Ägypten, findet man in all diesen Abkommen Peace and Security, Peace and Security, Peace and Security. Und das sind ja so schöne Wörter, nicht wahr? Aber eigentlich sollte es einen kalt über den Rücken herunterfahren. Das ist ganz gefährlich, weil das Wort Gottes uns sagt, wenn Sie das dauernd sagen, kommt plötzlich das Verderben. Aber wir dürfen dem Herrn danken, dass er uns diese Verheißung gegeben hat, dass er uns bewahrt vor der Stunde der Versuchung und dass wir jeden Tag den Herrn Jesus erwarten. Vielleicht heute. Können wir uns immer wieder mal sagen. Vielleicht heute. Und dann kommt er, um uns zu retten vor dem kommenden Zorn. Und unsere Aufgabe ist, einfach mit dem Herrn treu zu leben und uns nicht zu verlieren in anderen Dingen. Das ist so verheerend. Und ich sehe auch, wie viele Gläubige in ihrem geistlichen Leben gestoppt, gebremst werden. Aber wir sollen doch sehen, was ist unsere Aufgabe? Wir müssen nicht gegen die Regierung kämpfen und schauen, dass die Demokratie erhalten bleibt. Die ersten Christen hatten keine Demokratie. Die hatten eine Totaldiktatur mit dem Kaiser. Aber das hat sie nicht gehindert. Sie haben das Evangelium verbreitet. Und das müssen wir. Ob Demokratie oder Diktatur, das ist von zweitem Rang. Wir müssen unsere Kernaufgabe erfüllen und eben so wie die Thessalonicher das Wort verbreiten, dem Herrn, dem lebendigen Gott dienen und seinen Sohn erwarten aus dem Himmel. Das wünsche ich jedem, der hier ist.